Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Tupodcast. Liebe HörerInnen von Tupodcast, ich wünsche euch erst einmal ein ganz frohes und glückliches und happy New Year. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtszeit und haben dann am 31.12. unseren jährlichen Kwanzaa-Brunch veranstaltet bei uns zu Hause, wo die liebsten Menschen, Freunde, Familie und Wahlfamilie da waren. Und wir waren uns irgendwie alle einig, dass 2020 wird es in sich haben. Und das ist so ein Gefühl, das wir alle hatten. Und ich bin gespannt. Jedenfalls wünsche ich euch allen ein sehr inspirierendes Jahr und dass alle eure vielen Wünsche in Erfüllung gehen. Leider starte ich das Jahr mit einer ziemlich langwierigen Erkältung, wie viele Menschen um die Jahreszeit. Und Erkältungen schlagen sich bei mir immer ganz schnell auf Stimmbänder oder Kehlkopf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen Sprechberuf habe. Und weswegen ich leider in dieser Folge etwas rauer klinge als sonst und ich hoffe, es beeinträchtigt euer Hörerlebnis nicht zu sehr. Wir waren nämlich absolut ungeduldig und wollten unbedingt durchstarten mit den neuen Folgen. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, was sind Kompetenzen und Kenntnisse, die es braucht, wenn Mensch selbst in die rassismuskritische Arbeit, in die rassismuskritische Bildung gehen möchte? Und ich möchte jetzt ein paar Dinge nennen und die sind natürlich nicht als abschließende Liste zu sehen und das sind nur einige Dinge, die ich persönlich wichtig finde. Erstens braucht es natürlich ein Wissen um rassistische Strukturen, um die Geschichte des Rassismus, um die Wirkungsweisen von Rassismus heute und so weiter. Aber daneben ist es auch wichtig, sich mit anderen Diskriminierungsformen und den Verschränkungen von diesen Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Generell denke ich, ist es wichtig, dass man Lust daran hat, mit Menschen und vor allen Dingen auch mit Gruppen von Menschen zu arbeiten und Menschen auch immer wieder neu ähnliche Inhalte zu vermitteln. Und jede Gruppe ist total anders. Eine Übung, die mit einer Gruppe wunderbar funktioniert, kann in der nächsten total schief gehen. Und es gibt Gruppen, die sind lebhaft und reden viel und man muss eher ein bisschen bremsen und schauen, dass man nicht zu lange an einer Stelle hängen bleibt. Und es gibt Gruppen, die sind still und verhalten sich ja fast zäh und es braucht viel Energie, um dort ein lebendiges Gespräch zu entfachen. Und eine Gruppe von Menschen, die sich zum Beispiel bereits schon kennt aus dem Arbeitskontext oder so, ist auch ganz anders als eine Gruppe von Menschen, die sich noch nicht kennen. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die man auch durchs Tun am besten lernt. In der rassismuskritischen Bildungsarbeit treten wir oft in ein sehr sensibles bis hin zu explosiven Terrain. Und daher braucht es meiner Meinung nach eine Kenntnis und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Perspektive. Das ist das Wichtigste. Mit der eigenen Perspektive, mit der ich da in den Raum gehe. Ein Bewusstsein darüber, dass niemand in diesem Raum aus einer objektiven Perspektive sprechen kann. Und daher ist es eben auch ganz wichtig, klar zu haben, wie ich selbst positioniert bin im Hinblick auf Rassismus, aber natürlich auch intersektional gesehen in Bezug auf alle anderen Machtachsen. Dazu braucht es einen guten Umgang mit dem Thema Abwehr. Und dazu braucht es eine innere, klare, gute Haltung. Und wenn du selbst von Rassismus betroffen bist, dann brauchst du zudem auch noch sehr gute Schutzmechanismen und Strategien, die für dich funktionieren im Rahmen der Selbstfürsorge. Dann brauchst du natürlich Methodenkenntnis. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man auch ein Netzwerk hat. Ein Netzwerk von Menschen, die im ähnlichen Bereich arbeiten, um sich austauschen zu können, um zusammen lachen zu können, weinen zu können, aber auch tatsächlich, um sich gegenseitig Tipps zu geben und sich gegenseitig zu supporten. Es braucht viel Geduld und mir hilft es auch, aus einem Ort der Liebe zu arbeiten. Was nie schaden kann, ist eine gute Portion an Sarkasmus, Ironie und Humor. Es braucht, finde ich, auch generell das Verständnis, immer Lernende zu sein. Rassismuskritik und das Lernen über gesellschaftliche Machtschieflagen hat keinen Endpunkt. Das ist ein Prozess, in dem wir uns alle zu jedem Zeitpunkt befinden. Auch wenn wir diejenigen sind, die quasi diesen Raum leiten. Und abschließend, glaube ich, ist es gut, eine übergeordnete Vision zu haben, von der ich in schweren Momenten zehren kann. Eine Vision, die mich trägt. Bei mir ist es die Vision an eine rassismuskritische Gesellschaft, von einer rassismuskritischen Gesellschaft. Und an die ich glauben kann. Und gleichzeitig ist es wichtig, Momente zu finden und zu verstehen, ich kann nicht alle Menschen erreichen. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, einen ganz großen Ehrgeiz, dass ich jede einzelne Person erreichen und mitnehmen muss. Und das hat mich aber, ja, dann, das hat dazu geführt, dass ich in bestimmten Momenten mich dann eher auf diese Leute fokussiert habe, die gar nicht lernen wollten und nicht so sehr meine Energie auf die gerichtet haben, die eigentlich lernen wollten. Und ich bin inzwischen dazu gekommen zu verstehen, ich kann nicht alle Menschen erreichen. Ich konzentriere mich auf die, die da sind, die lernen wollen und ja, wo wir gemeinsam was erreichen können. In den Shownotes werde ich einige Ausbildungen verlinken, von denen ich weiß. Es sind keine dabei, die sich ausschließlich auf rassismuskritische Inhalte fokussieren. Zum Beispiel gibt es bei der Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, gibt es die Ausbildung zur Multiplikatorin für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Bei Eine Welt der Vielfalt gibt es eine Ausbildung zur Diversity-Trainerin. Andreas Hartwig von Living Diversity bildet aus zur Diversity-TrainerIn oder Diversity-ManagerIn. Und ich weiß, dass Manuela Ritz auch in einem längeren Zeitraum eine Train-the-Trainer-Ausbildung hat. Das ist nicht vollständig und bestimmt gibt es noch mehr. Und übrigens spielen auch wir schon lange mit dem Gedanken, ebenfalls in die Ausbildung zu gehen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ansteht in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr. Also stay tuned, wenn es soweit ist, werden wir es euch über alle Kanäle, die wir zur Verfügung haben, wissen lassen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und darüber, dass ihr die Folge teilt. Und jetzt genießt aber erstmal das Gespräch. Ja, der Moment ist wieder da. Ich sitze hier mit einer ganz besonderen, wunderbaren Schwester und freue mich sehr. Herzlich willkommen. Pascal, Virginie, Rotter.
Vielen Dank.
Hallo, herzlich willkommen zu The Podcast. Oh, wie schön, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor für die, die dich noch nicht kennen, die wenigen da draußen. Du bist seit gut 10 Jahren als Moderatorin, Beraterin und Trainerin im Bereich rassismuskritische Bildungsarbeit tätig, also Kollegin. Du arbeitest mit einem Fokus auf ganzheitliche und kreative Formen des Empowerments. Und vor allen Dingen ein Fokus auf Körperarbeit, da wirst du wahrscheinlich später oder mit Sicherheit später noch von erzählen. Und woran du besonders arbeitest oder vermehrt vertieft arbeitest, ist der Zusammenhang zwischen Rassismus und Sexismus auf Körper. Also welche Auswirkungen haben Rassismus und Sexismus auf Körper von schwarzen Menschen? Mhm. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich voll, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch.
Du Podcast.
Ja, wir fangen an, wie mit den anderen auch, und zwar an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Mal gucken, kriegen wir dann noch was zusammen? Wie haben wir uns kennengelernt?
Also ich kann mich nicht erinnern.
Wir kannten uns einfach schon immer. Ich weiß, also genau, wir haben vorher im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen. Ich habe dich mal auf Xing, heißt das Xing? Auf Xing angeschrieben. Und ich habe sogar noch eine Erinnerung, wie dein Profil aussah, weil ich so voll begeistert war und beeindruckt. Und dann haben wir uns hier gar nicht weit in Kreuzberg auch getroffen und haben uns ziemlich lange unterhalten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo ich weiß, dass wir uns so physisch in echt begegnet sind.
Weißt du noch, wann das war?
Ich meine, das muss ungefähr gewesen sein, als ich aus Frankreich wiedergekommen bin, also so um die 2012, 2013.
Krass, ja.
Schätze ich.
Okay.
Ja.
Ja, ich kann mich tatsächlich an dieses Gespräch nur dahingehend erinnern, als dass ich dachte, dass wir uns irgendwo in Schöneberg getroffen hätten.
Da haben wir uns auch schon dann getroffen.
Dann haben wir uns dann wohl nachher später dort getroffen.
Genau.
Ja, aber ich kann mich erinnern, dass du eine Person warst, die, also ich habe dich wahrgenommen als Person, die gerade jetzt also nach Deutschland wieder zurückgekommen ist und hier so loslegt.
Ja, so zwangsläufig irgendwie loslegt, genau. Mhm. Und ich kam aus diesem Hintergrund interkulturelles Arbeiten, nämlich jetzt auch sehr kritisch gegenüberstehe, auch schon lange, aber da war ich noch so ganz in diesem Thema und habe so, ich glaube, mich an Rassismus noch nicht so richtig rangewagt, jedenfalls nicht als nur Rassismus, sondern immer so unter diesem Deckmantel interkulturell.
Ja, aber die Anfragen waren ja wahrscheinlich auch dann, haben wir ja nach interkulturellen Sachen gefragt, vermutlich, kann ich mir vorstellen.
Absolut, absolut. Mhm. Ja, und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Mhm. Es hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt und wir haben uns an unterschiedlich, wir haben auch schon zusammen gearbeitet, weißt du noch, in dieser Schule?
Stimmt.
Oh, stimmt.
Wow, das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Das war ziemlich, Kontextschule. Also ich meine, du arbeitest ja auch in dem Bereich. Das sind ja die Fronten so krass.
Und weißt du noch, was das für ein Workshop war, oder?
Ich kann mich einfach an eine Riesengruppe von SchülerInnen erinnern.
Ja. Ich glaube, es waren 50 oder 100 SchülerInnen.
Ja, es waren unglaublich viele. Und es ist, ich glaube, wir haben Fronten, die es schon gab, so ein bisschen nochmal sichtbar gemacht.
Ja. Ne? Auf unsere Kosten.
Ja, auch ein bisschen. Ja, daran kann ich mich gar nicht
erinnern. Das war so ein bisschen wie so zwei Domtösen oder so.
Es hat sich so angefühlt.
Ja,
super krass. Ja.
Ne, in dieser Aula voll mit diesen, uns ging ums N-Wort, das weiß ich auch noch.
Stimmt.
Und,
Wow. Ja, ich kann mich auch erinnern, wir haben uns nachher darüber unterhalten und ich habe mich gefragt, was es bedeutet, dass sich eigentlich über uns dieses Gefühl gestülpt hat, in einer Arena zu sein.
Genau. Ne?
Und was der Raum Schule auch irgendwie mit uns gemacht hat.
Absolut.
Eine Rolle einzunehmen, die wir bestimmt nicht einnehmen wollten.
So. Überhaupt nicht.
Krass.
Überhaupt nicht.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Ich habe mit vielen Schwestern, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund damit, der Grund dafür, warum ich den Podcast gestartet habe, so viele Gespräche darüber geführt, wann und in welchem Zustand oder in welchem Phase unseres Lebens der Zeitpunkt einsetzt, wo wir Worte finden für das, was wir erleben, sei es Sexismus, sei es Rassismus, sei es noch andere Ismen. Da gibt es ja bei sehr vielen schwarzen Menschen so einen Punkt. Ne? Mhm. Und mich würde sehr interessieren, ob es diesen Punkt gab bei dir und wenn ja, wann, ob du das noch einordnen kannst und was da war. Das finde ich sehr spannend.
Ja, doch. Ja, ich kann mich eigentlich noch sehr genau erinnern, wann so eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus begonnen hat. Und zwar hat er wirklich in Kontakt mit anderen schwarzen Menschen begonnen. Also ich bin in Wien aufgewachsen und relativ isoliert aufgewachsen. Also wirklich, ich war auf einer komplett weißen Schule. Ah, es gab eine andere schwarze Person in der Grundschule und auf dem Gymnasium, auf dem ich war, meines Wissens keine andere schwarze Person und einige Schülerinnen of Color. Naja, jedenfalls, was passiert ist, ich war in Wien und am Schwedenplatz und bin da die Rolltreppe hochgefahren und am oberen Ende der Rolltreppe stand eine große dark-skinned schwarze Frau und hat mich eingeladen zu einem Treffen von schwarzen Österreicherinnen.
Oh, wow.
Sie meinte, ja, wir treffen uns da und komm doch mal. Mhm. So. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich das am Anfang super weird fand. Ich war so, hä, warum soll ich mich, also why? Aber ich bin dann irgendwie doch hingegangen. Und blöderweise, ich glaube, an dem ersten Treffen, an dem ich war, kam halt sonst niemand außer noch die Leiterin. So.
Okay.
Also das lag damals auch so ein bisschen brach. Mhm. Und das waren einfach Leute von Pamoja, die Bewegung der afro-schwarzen Österreicherinnen oder Afro-ÖsterreicherInnen, initiiert unter anderem von Araber Evelyn Johnston Arthur, die damals extrem aktiv war, Avisara Machold und noch anderen. Und das muss so zwischen 97 und 99 gewesen sein.
Mhm.
Und irgendwie hat es mich dann gepackt und dann hat sich so eine kleine schwarze Frauengruppe ergeben. Da waren Also Araba war dabei, Abisara Machold, die ist jetzt in Kanada und hat da so einen Black Hair Laden.
Ja, ich weiß. Ja, da will ich immer mal hin, wenn ich mal in Kanada bin, gehe ich zu Abisara.
Das sieht so toll aus.
Absolut. Inheritance heißt der.
Ja, genau. Inheritance, was für ein toller Name. Ishraga Hamid war dabei, eine Poetin. Und ich glaube, also ich weiß, in diesem Kontext konnte ich alles irgendwie so einordnen und habe natürlich auch die Worte gefunden. Damals war die Selbstbezeichnung Afro-Österreicherin.
Mhm. Ja.
Hat eben Bamuja entwickelt, basierend auf dem, was in Deutschland passiert ist, aber auch in Anlehnung an dem, was im US-amerikanischen Kontext an Sprachhandlungen entwickelt wurde, Selbstbezeichnungen.
Und Pamoja, wenn ich mich nicht täusche, ist Swahili und heißt zusammen.
Genau, richtig? Ja, genau.
Genau, schön.
Und das war krass und die waren einfach, also wirklich hochpolitisch zu der Zeit, gab es ja dann auch extreme Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen. Mhm. Eine schwarze Person, Markus Umofuma, ist zu Tode gekommen im Polizeigewahrsam. Es gab so absurde politische Aktionen, Razzien, mit unterstützt medial durch die Kronenzeitung. Also es war richtig ätzend. Aber Pamoja und daran, damit assoziierte Aktivistinnen haben da richtig, also die haben da richtig Feuer gemacht und Druck gemacht. Und das war für mich, kommend aus einem relativ behüteten Bildungskontext, familiär nicht unbedingt, aber Bildungskontext relativ konservativ sozialisiert, war sozusagen dieses Kämpferische sehr beeindruckend. Es hat mir auch Angst gemacht zu Beginn. Mhm. Ich fand es sehr konfrontativ, aber ich habe auch da zum ersten Mal gemerkt, okay, krass, was bedeutet das, mit meinem Körper auf eine Demo zu gehen und da zu merken, da ist super viel Energie da einfach. Ne? Ja. Und ich bin wütend oder ich bin einfach massiv geschockt. Ja. So. Und also es war eine super wichtige Zeit durch Pamoja, durch Araba, Abisara, die auch über Jahre lang den Black History Month organisiert hat in Österreich.
Mhm. Mhm.
Also das, ja, durch Pamoja.
Ja, schön. Also in Österreich, das ist also interessant, es ist eigentlich total traurig, aber ich habe nicht so viele, also ich war noch nicht so sehr oft in Österreich, jetzt beruflich immer mal wieder so zu Elternworkshops,
interessanterweise. Ja, stimmt, du arbeitest ja auch in Österreich, ja.
Genau, aber ich habe so eine ganz krasse rassistische Erinnerung an Österreich, und zwar habe ich nämlich, ich habe ja in Frankreich da so einen Masterstudiengang gemacht und danach habe ich mich beworben in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und ich habe mich bei so einer Airline oder so, eine Bank, Raiffeisenbank oder sowas.
Okay.
Das war ganz anderes. In Wien beworben.
Okay.
Und ich hatte da so ein Assessment Center, der ging einen Tag lang.
Wow.
Und für irgendwie eine Stelle in Südafrika, keine Ahnung, Salesperson oder irgend sowas.
Mhm.
Und dann habe ich diesen Assessment Center durchgemacht und ich war richtig gut. Und zum Schluss saß ich so einem weißen Typen gegenüber, der mir dann so ganz breitbeinig, also der hat so mega viel Raum eingenommen und ich habe mich ganz klein gefühlt. Ich war irgendwie ja auch 25 oder so.
Ja.
Und mein erstes großes Assessment Center, und dann hat er so gesagt, wir stellen dich nicht ein. Erstens, weil du eine Frau bist. Zweitens, weil du schwarz bist. Drittens, weil du keine Österreicherin bist.
Wow.
Und das war so in your face.
Ja.
Und natürlich, also ich meine, heute wäre ganz klar, ne? Also
du würdest ihn nicht von hinten nach vorne verklagen.
Natürlich, aber damals bin ich einfach raus und sagte so, ach so, okay, und habe mich halt so schlecht gefühlt. Das ist so die, und deswegen habe ich da so eine ganz schwierige Assoziation.
Yeah.
Und es ist aber gleichzeitig so ein Healing für mich jetzt auch, oder auch schon dich kennengelernt zu haben, Abi kennengelernt zu haben, zu wissen, ey, meine starken Sisters sind auch da. Weißt du, das ist nicht das Einzige, was jetzt irgendwie meine Assoziation mit Wien ist.
Mhm.
Also das komisch klingt, aber.
Ja, nee, aber das ist ja klar, das schreibt sich ein. Aber auch, und wir haben halt dort auch überlebt. Und
Voll.
Wir haben dort einfach coole Sachen gemacht.
Ja.
Also ich bin halt zu einer Zeit weggegangen, wo ich vielleicht gerade hätte beginnen können, wirklich super aktiv zu sein, politisch.
Mhm.
Bin ja dann nach Berlin gegangen mit 21 oder 22.
Wow.
Aber was die Frauen von Pamoja gemacht haben mit ihren schwarzen Brüdern, das war schon richtig powerful. Und das einfach in einem Wien der Jahrtausendwende. Also es war einfach zum Kotzen.
Ja, ja, absolut. Absolut. Ein Grund, warum ich Exit Racism geschrieben habe, ist eine ich glaube, eine Grundlage zu haben, eine Gesprächsgrundlage für mich persönlich zu haben, um im familiären Kontext über Rassismus sprechen zu können. Mhm. Also es ist so, es fällt mir immer leichter, so im öffentlichen Raum über Rassismus zu sprechen, mit Menschen, die ich jetzt nicht so kenne und so. Und es ist und bleibt wahnsinnig schwer, so in der Herkunftsfamilie über das Thema zu sprechen. Ja. Ist auch überhaupt nicht überraschend. Wie war das bei dir, das Sprechen über Rassismus? Mhm. Wie ist es heute oder was hat sich verändert?
Ja. Ja, also, ich denke, also ich bin ja mit meiner weißen Mutter alleine aufgewachsen und habe meinen Vater erst mit 13 kennengelernt. Und ich weiß, dass es mit meinem Vater kein Thema war. Also er hatte selber dann auch schon noch 6 weitere Kinder, meine Geschwister. Und das war, ich war da immer wieder zu Besuch, das wurde irgendwie nicht thematisiert. Und ich bin in einer Zeit, in der es vermutlich angestanden hätte mit meiner Mutter und auch mit meinem weißen Onkel und Tante. Ich habe noch eine weiße Halbschwester, mit der ich teilweise aufgewachsen bin, über Rassismus zu sprechen. Da war ich nicht da. Also ich bin nach Berlin gegangen und ich habe tatsächlich beinhart, ich habe ein paar Jahre den Kontakt mit meiner Mutter abgebrochen, weil das einfach für mein Seelenheil notwendig war. Und jetzt in den späteren Jahren, gut, da ist natürlich auch viel passiert, dass unser ganzes Verhältnis heilen konnte. Jetzt bin ich sehr klar, wenn sie irgendwas sagt, ich stehe dafür einfach nicht zur Verfügung. Ne? Und ich sage auch so, du, Mutti, du brauchst mir nichts erzählen. Ja, also ich bin die Expertin. Ja. Ja? Wir brauchen da jetzt gar nicht diskutieren. Und da bin ich, also da bin ich irgendwie sehr klar. Ja, früher war ich da sehr hart und jetzt bin ich einfach sehr klar, kann das auch liebevoll formulieren. Ich meine, bei ihr war das so, es ist ja oft auch so widersprüchlich. Also meine Mutter war beides, sie war super intelligent, intellektuell unterwegs, hatte ich allerdings schwere psychische Probleme, mit denen sie immer gestruggelt hat, schwere Depressionen und auch eine Form von Schizophrenie und war auch paranoid. Und das heißt, das hat mich eigentlich jetzt in diesem Heilungsprozess, stand das viel, viel mehr im Vordergrund. Ja. Aber es war tatsächlich auch verknüpft mit teilweise krass rassistischen Aussagen, die sie getätigt hat. Also insofern hat sie schon über Rassismus mit mir gesprochen, indem sie entweder teilweise rassistische Sachen gesagt hat, also es ging dann um, wie laut ich lache und ob ich das sozusagen, ob ich am richtigen Ort bin, um das zu tun. Oder dass sie auch gesagt hat, ja, fall nicht auf, weil die Österreicher sind eh schon rassistisch. Okay. Also es war beides. Teilweise irgendwie einfach rassistische Müll und gleichzeitig auch das Bedürfnis, irgendwie zu spüren, sie muss mich schützen. Ja. Aber sie hat halt das sozusagen diese Aufgabe mir übergeben, wie ich zu sein habe und was ich machen muss, damit ich Rassismus nicht provoziere. Ja. Ne? Und das habe ich natürlich auch inkorporiert und verinnerlicht. Und es hat dann auch eine Weile gebraucht, mich davon frei machen zu können. So.
Wow. Ja, danke, dass du das teilst. Ich habe, während du gesprochen hast und ich dir zugehört habe, kamen so ganz viele auch Assoziationen, Erinnerungen hoch aus der eigenen Kindheit und was ich, was uns auch dann zu dem nächsten Thema Empowerment irgendwie total gut bringt, weil das Thema Raum einnehmen, also ich kenne, dass Menschen versucht haben, Dinge, die sie vielleicht störend oder anders oder zu laut, zu dick, zu emotional, das auch in das andere zu verorten.
Ja, ja.
Und gleichzeitig darin aber für mich, die Botschaft, die ich gelernt habe, war, dass das falsch ist an mir. Ja. Also am Ende ist die Botschaft, nimm nicht so viel Raum. Ja. Über Emotionen, Körper, wie auch immer.
Also sei nicht du selbst im Endeffekt. Ne?
Genau.
Das ist ja wahnsinnig unterdrückerisch. Ja.
Ja. Wie hast du, du hast ja dann, also du arbeitest ja also einerseits im rassismuskritischen Bereich mit weißen Menschen zum Thema Rassismus, und aber auch ganz viel so im Thema Empowerment-Bereich. Wann ist das für dich wichtig geworden? Was verstehst du unter Empowerment? Was ist da der Drive gewesen, diese Arbeit in da tiefer reinzugehen?
Ja, also es ist tatsächlich auch der größte Teil meiner Arbeit, die empowerment-orientierte Arbeit. Gut, das waren jetzt viele Fragen.
Ja, sorry, vielleicht fangen wir damit an, was ist überhaupt Empowerment für dich bedeutet?
Okay.
Und dann,
was,
das ist ja.
Ja, also Empowerment bedeutet für mich zwei Sachen. Das eine, die Verbindung oder die Wiederverbindung. Und das zweite ist die Befreiung. So. Und ich finde, bei der Wiederverbindung, das findet halt tatsächlich dann auf allen Ebenen statt. Ne? Und das zum Beispiel auch die Wiederverbindung zu, okay, wie bin ich? Und es ist gut so und es ist okay, so zu sein, wie ich bin und auch damit dazu zu stehen. Ja, also diese ganzen verinnerlichten und aufgedrückten Sachen, wie ich zu sein habe und wie ich nicht zu sein habe, zu transformieren hin zu einem aus mir heraus, wage ich es, komplett ich selbst zu sein. Und das klingt, ich finde, das klingt zu abstrakt, aber vielleicht merkst du das auch im Aufwachsen, also man wird ja immer klarer mit dem Alter oder so, aber dann wird man auch wieder unklar und ja. So. Und also, ne, hat es auch jenseits von Alter, aber wirklich zu merken, so, wow, ich habe so viele Anteile von mir, also wie zum Beispiel viel und laut lachen. Ich war immer so ernsthaft. Ja. Und dann haben mir das Leute auch so rückgespiegelt und Freundschaften sind daran zerbrochen, weil ich mich selbst nicht so wahrgenommen habe. Okay. Aber ich war es tatsächlich. Ja. Und ich bin mir sicher, ich weiß, dass das damit zusammenhängt, dass einfach meine Mutter ganz oft mir das Lachen verboten hat. Und das hatte eine rassistische Komponente, aber auch die Komponente, es ging ihr schlecht. Das war für sie nicht zu ertragen. Ja. Ja. Also das meine ich mit, es waren sozusagen viele Themen, die da mit hineingespielt haben. Und da war mein Empowerment-Prozess wirklich wieder zu dem zurückkehren, wer ich bin, mit allen, also mit allen Qualitäten, die in mir stecken. Ja. Mich wieder verbinden mit anderen, was eben in diesem in Kontakt mit Pamuja passiert ist, mit anderen schwarzen Frauen, anderen schwarzen Menschen, mich wieder zu verbinden mit Geschichten von Migration, mit Geschichten von Widerstand der schwarzen Diaspora, also zu erkennen, dass die einfach mit mir zu tun haben. Ja. So. Also es gibt so viele Ebenen, anhand derer ich mich wieder verbinden kann. Und das ist für mich tatsächlich so eine der Grundlagen, weil ich Rassismus und Sexismus als eine Kraft kennengelernt habe, die trennt, die mich von mir selber trennt, die mich uns voneinander trennt, die mich von meiner weißen Mutter trennt, die in einer bikulturellen oder sogenannten biracial Beziehung die PartnerInnen voneinander trennen kann, wo dann plötzlich so ein Graben zwischen uns ist, wo es eine Wiederverbindung braucht.
Ja.
So.
Ja.
Ja, und das andere ist tatsächlich die Befreiung von den rassistischen Lügen, die ich dann auch selber geglaubt habe. Oder dieser großen Lüge, dass irgendwie Menschen aufgrund irgendwelcher Merkmale mehr oder weniger wert sind. Also es ist halt einfach so eine krasse, große Lüge.
Voll.
Ja. Und die Befreiung beinhaltet auch Widerständiges, beinhaltet politisches Engagement, beinhaltet Kampf und auch klar zu haben, dass das auch nicht etwas ist, was ich so herstellen kann. Also
schön wär's,
manchmal denke ich mir, es wäre total schön, aber weißt du, wenn ich in den Empowerment-Workshops diesen Wunsch kann ich total gut nachvollziehen, aber wenn ich dann mit Menschen arbeite und ich höre diesen Wunsch, okay, jetzt und sofort möchte ich irgendwie gut reagieren können und so. Und das wäre erstens, ich denke mir, also es wäre irgendwie auch ein bisschen, ist ja fast schon so eine Allmachtsfantasie, die ich normalerweise den Weißen vorbehalte, die haben ja so Allmachtsfantasien. Aber wirklich so diese, dass ich 500 Jahre lang internalisierte Sachen so transformieren und auflösen kann. Und ich denke mir manchmal, wow, es ist fast schon, also wie lange haben Menschen vor uns gebraucht, um sich zu befreien?
Ja, absolut.
Also dass ich das erstmal anerkenne und ich kann so dankbar sein, dass ich drauf bauen kann, aber wer bin ich zu sagen, ich möchte, ich will, so. Obwohl ich den Wunsch ganz, ganz gut verstehe.
Ja, also ich kenne das, ich mache ja nicht so viel Empowerment-Workshops, aber ich kenne das auch aus der Perspektive von weißen Menschen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Natürlich hat das einen anderen Ursprung.
Ja, ja.
Aber dieses Gefühl von, ich spüre jetzt das erste Mal vielleicht so eine Ohnmacht. Ich spüre das erste Mal so eine ganz große Verunsicherung. Ja. ich muss jetzt sofort was tun.
Ja, ja.
Und wo ich immer zu einer großen Bescheidenheit auch froh war. Gegenüber dieser Struggles und dieser 500 Jahre. Yeah. Und auch, ja, also wenn es eine Lösung gegen Rassismus gäbe, dann hätten schwarze Menschen die längst gefunden. Also wenn es einfach so gänge, weißt du. Und ich musste jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst, aber ich, was wir halt oft machen, davon habe ich auch im letzten Podcast erzählt, sind ja so Workshops, wo wir, also Steven und ich, mit den Eltern arbeiten, an mehrheitlich weißen Eltern und dann Empowerment-TrainerInnen mit den schwarzen Kindern. Und nicht selten sind das Adoptivfamilien, wo quasi weiß, beide Eltern weiß sind und die Kinder halt sehr selten auch in Empowerment-Setting sind. Und ich hinterfrage immer wieder dieses Modul. Ich finde es toll, weil was passiert ist, dass diese Kinder oft da reinkommen und auch mit so einem großen Fragezeichen. Ne? Du spürst so, wieso bin ich denn jetzt hier? Was, ne? Also irgendwie Mama und Papa haben gelernt, das ist jetzt richtig, dass ich jetzt hier bin, aber warum bin ich überhaupt hier? Und dann gibt es aber ganz schnell oft dieses ganz starke Verbinden und auch eine, ich sage jetzt mal fast schon Überassoziation mit den schwarzen Erwachsenen, so die dann irgendwie sowas, wie kann ich Mama zu dir sagen, ne? Zwei Stunden später und es passiert was ganz so, eine große Verbindung und es ist ganz, bestimmt auch ganz empowernd und ganz toll und dann kommt aber der Moment, wo der Raum aufgelöst wird und wir quasi diese Kinder wieder in die Welt entlassen, sage ich jetzt mal und das ist oft so ein wahnsinnig schwerer Moment. Und ich weiß, beim letzten Mal habe ich tatsächlich Fragezeichen gehabt beim Rausgehen, weil ich das immer noch gut finde. Aber gleichzeitig auch dachte, was tun wir, was für ein Schmerz, da dann wieder rauszugehen und diese Verbindung, von denen du sprichst, die gerade so begonnen haben oder gerade wieder neu initiiert wurden und das dann so krass zu cutten und irgendwie jetzt bist du wieder, ja, das ist mir jetzt gerade so eingefallen.
Ja, ich glaube, also meine Perspektive ist darauf, ich glaube, wir dürfen die unglaubliche Resilienz von schwarzen Kindern nicht unterschätzen.
Ja, erstens. Na, das stimmt natürlich.
Na, also ja, so. Ja, und zweitens, ich weiß, in meinem Aufwachsen, ein so ein Space oder eine Person, die für mich am Start war und mich gesehen hat mit allem, was ich bin, also meine Deutschlehrerin, die gesagt hat, du könntest Journalistin werden.
Ah, das habe ich damals auch die Deutschlehrerin.
Echt, aber gerade die Deutschlehrerin, wer hätte das gedacht? Ja, darüber habe ich auch, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, in dem Buch Wir sind Heldinnen, in dem Text, in dem ich beigesteuert habe, geschrieben, das war, die hat mich halt einfach gesehen, hat gesagt, ja, es geht um dich und du und das bleibt dir ein Leben lang in Erinnerung. Also ich glaube, das wäre meine Perspektive darauf. Ja.
Das ist auch die Hoffnung. Also das ist das, was...
Du kannst dir sicher sein.
Mit dem wir dann da rausgehen müssen. Sonst.
Nee, du kannst dir sicher sein, dass das eine super gute Basis für diese Kids ist. Und für die weißen Angehörigen muss halt auch ganz viel entlernt werden, wie sie mit schwarzen Kinderkörpern auch, also was sie da alles drauf projizieren und wie sie damit umgehen und so, das ist noch ein weiter Weg. Aber tatsächlich, ich finde die Basis also von Schwarzen überleben und nicht nur überleben, sondern wirklich leben und to thrive, ne? Wie man irgendwie schon sagt. Also ich meine, was schwarze Menschen irgendwie alles geschaffen haben weltweit und in welchen Dingen sie best of sind, das ist irgendwie echt so unsere Basis. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Und das muss ich mir auch erst erarbeiten, ne? das zu sehen als eine Quelle von Kraft, von Empowerment, richtig zu feiern auch. Ich hatte auch Zeiten, wo ich mir dachte, warum werden jetzt schwarze Leute so viel gefeiert und das ist übertrieben und so. Und nee, es ist nicht übertrieben. Wir müssen sozusagen eigentlich viele hunderte Jahre nachfeiern. Ja?
Absolut. Absolut. Ja, ich kriege das auch manchmal, um das, also so familiären Kontext mit meinem jüngsten Sohn zum Beispiel, dessen Strategie, auch durch die Welt zu gehen, ist auch ganz viel Raum einzunehmen, ne? Körperlich irgendwie, sich breit zu machen. Und also diese Bühne, die er unfreiwillig so bekommt und dieses Spotlight so zu füllen, dass er sagt, ich nutze die Bühne so, wie ich will. Ja. Ja, es gibt ja auch andere Strategien. Mein großer Sohn hat einfach das gemacht, was erwartet wird. Zum Beispiel also jetzt nicht nur ich. Aber ich habe die Bühne genutzt, indem ich mich versucht habe, unsichtbar zu machen.
Ja.
Mein Sohn, ne, der sagt, ich nutze diese Bühne, mein Körper und mein Ich und mein... und manchmal wird das gelesen von weißen Menschen als, der ist ja zu selbstbewusst. Der ist zu... der muss ein bisschen so Humble Pie essen. Der muss, und ich denke mal, die Welt wird ihm schon wird ihm so viel abverlangen und so viel ihn versuchen runterzuziehen, seinen Körper, seine Gedanken, seine Meinung, irgendwie klein zu halten, kaputt zu machen, klein zu machen. Ich möchte, dass er so viel Raum einnimmt wie möglich und präsent ist.
Ja, und ich glaube, das ist großartig, weil er erfährt das ja ganz, ganz körperlich, dass er Raum, also sein ganzer Körper wird eigentlich geprägt über die Jahre durch die Erfahrung, nicht sich klein zu machen, nicht sich schmal zu machen, nicht sich leise zu machen, was ja dann alles auf den Körper wirkt. Und das ist ein Körpergedächtnis, das wird ihn ein Leben lang, glaube ich, also eine super Basis sein. Und ich stimme dir zu, ja, es ist ein Aufbau von Resilienz, der halt auch auf einer körperlichen Ebene stattfindet. So.
Das ist ein gutes Stichwort, weil das auch hinüberleitet zu dem nächsten, oder also wir sind schon einfach schon da, und zwar wie Rassismus sich im Körper niederschreibt und welche Wege du gefunden hast oder findest, auch weiterhin damit zu arbeiten. Und als erstes würde ich dich fragen wollen, wo und wie schreibt sich Rassismus im Körper nieder? Hast du da was erlebst du, was hörst du, was weißt du von dir selbst oder von den Menschen, mit denen du arbeitest?
Also ich habe da zu Hause so einen Plan im Körper und da steht, wo sich was, hier Othering, hier Kulturalisierung, hier.
Ja, ich möchte gerne. Ja, vielleicht ist die Frage zu platt.
Nein, die Frage ist super, die ist gar nicht platt. Okay. Ich fand es nur interessant, weil bei mir sofort dieses Bild aufgetaucht ist. Ja. Ja, genau. Ich finde die Frage interessant, auch weil du es eingangs gesagt hast, die Auswirkungen von Sexismus und Rassismus auf den Körper. Und ich würde auch nochmal den Blick, also die Umkehr mit hineinnehmen, nämlich wie der Körper oder wir mit unseren Körpern auch Sexismus und Rassismus transformieren können. Ja, okay. Weil das ist so. Also in dem Moment, wo zum Beispiel eine schwarze Person Raum einnimmt, transformierst du ja den ganzen Raum. Du machst, das macht ja was mit dem Raum, weil das Unerwartete gemacht wird. Ne? Es gibt dann die Seite von, es wird, natürlich, Rassismus ist unglaublich zäh und hartnäckig, es wird sanktioniert und bewertet, was du vorhin bei deinem Sohn beschrieben hast. Das geht nicht weg. Und dennoch wird das Unerwartete gemacht. So. Also es transformiert eine Dynamik. Das ist so ein Ansatzpunkt von der Empowerment-Arbeit, der den Körper auch mit in den Mittelpunkt stellt. Zurück zu deiner Frage. Ich kann wirklich ganz konkrete Beispiele nennen. Mhm. Als Beispiel Blicke. Mhm. Das war in einem der ersten Empowerment in Motion Workshops, die ich gemacht habe. Ich habe die damals noch mit Sebastian gemacht, Sebastian Flary.
Ja.
Haben wir angefangen, die gemeinsam durchzuführen. Und dann haben wir zum Thema, wie werden wir angesehen, gearbeitet. Und hatten so eine Übung, wo Leute sich durch den Raum bewegen und dann abwechselnd die Aufmerksamkeit immer auf eine Person gerichtet ist. Und da konnte erlebt werden, okay, was passiert, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet werden? Und sofort sind irgendwie die Muster angesprungen, die so anspringen, wenn ich mich halt durch Menschen bewege, aber halt durch weiße Menschen.
Ja. Ja.
Also, dass sich Menschen klein gemacht haben oder versucht, besonders leise gegangen sind oder es ihnen einfach richtig, richtig unangenehm war, überhaupt angeblickt zu werden.
Ja.
Und dann hat eine Person angefangen, liebevoll zu schauen. Und dann hat so eine Person nach der anderen, die hat irgendwie verstanden, Moment, wie schaue ich denn da gerade diese andere BPOC-Person an? Ich schick eigentlich den Blick raus, wie ich normalerweise angeblickt werde. Okay. Und dann wurde es zu einer Übung von sich liebevoll anschauen.
Oh.
Ja? Und das ist, und über viele eigene andere Erfahrungen bin ich dann zum Beispiel zu The Loving Gaze gekommen, weil das für mich bedeutet, wie blicke ich auf mich selber und wie blicke ich auf andere? Und ganz konkret körperlich, ja, also wenn ich die ganze Zeit auf der Ebene, und da sind wir jetzt bei der Mappe des Körpers, Gesicht und Augen, versuch, weiße Blicke nicht wahrzunehmen oder auszusperren oder auch dem was entgegenzusetzen, also so Strategien, die wir entwickeln, zurückzustarren, bis die Leute wegschauen oder auf den Punkt über dem Kopf oder so. Also diese ganze Anstrengung und das aber von Baby an, also ich meine, wir nehmen ja von Baby an wahr, wie wir angeblickt werden. Ne? Also ich, ja.
Absolut.
dann wird deutlich mit vielen Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe, dass ein großer Teil von Spannung und Energieblockaden im Bereich der Augen stattfindet. Mhm. Also vielleicht manche Leute kennen das vielleicht, dass wenn die Augen entspannen, dass sie anfangen zu tränen.
Ja.
Oder im ganzen Gesicht natürlich sich das fortsetzen kann auf dem Bereich von Kiefer, wie ich den Kiefer halte, wie ich die Zunge halte, wie ich den Nacken halte und so, ne? Um einen bestimmten Gesichtsausdruck auch zu halten oder so. Mich nicht zu zeigen, was ich eigentlich gerade in der Situation empfinde, nämlich, dass ich das unerträglich finde, angestarrt zu werden. Mhm. So. Das ist zum Beispiel so auf dieser Mappe ein Bereich. Ein anderer Bereich ist, wo es um Wut geht, wo wir ja auch schon darüber gesprochen haben.
Genau, da kommen wir gleich noch mehr zu.
Ja, merke ich, dass sehr viel im Bereich des unteren Rückens passiert.
Mhm.
Na, also, dass Wut sehr stark damit zu tun hat, und Wut, die ich unterdrücke oder Wut, die nicht erlaubt ist oder Wut, die sanktioniert wird, ne? Schwarze Wut, darüber dann sozusagen gedrosselt wird, dass ich im Wesentlichen den unteren Teil meines Körpers, also so vom, würde ich sagen, unteren Rippenbogen, das beginnt auch schon beim Zwerchfell oft, so abspalte, den da gar nicht mehr spüre und mich einfach mit einer existenziellen Kraft Erde die Verbindung kappe. So, ne? Also es gibt so verschiedene Vorstellungen von Elementen und Erde ist sozusagen ein, es hängt auch mit den Chakren zusammen, ne? Root Chakra, was für das Existenzielle steht, fürs Überleben. Also Wut ist eine Kraft, die mir Klarheit gibt, was ich im Leben haben will und was ich nicht haben will. So, oder? Das ist so, finde ich, eine schöne Sache.
Das gefällt mir.
Es ist absolut naheliegend, mit dem Körper zu arbeiten, weil der Rassismus sich auch am Körper festmacht. Ne? Also an Körperformen, wie die Haare sind, wie die Haut sind. Und auf einer Ebene, also ich arbeite auch als Körperarbeiterin und auf dieser Ebene ist klar, dass die Verarbeitung von Traumata oder auch die Speicherung von Traumata findet auf einer körperlichen Ebene statt. Und auch die Anpassung in das, wie wir im Kontext von Sexismus und Rassismus überleben können, passiert auch auf einer körperlichen Ebene. Also es macht was mit meinen Stimmbändern, wenn ich über Jahre nicht meine Stimme spreche, sondern eine Stimme, von der ich denke, dass sie nicht gefährlich klingt. So. Also da gibt es so viele Ebenen, wie sich das einschreibt.
Ja, ich würde gern, also ganz viel davon, was du jetzt benennst, wo du Worte für hast, die ich jetzt vor 10 Minuten noch nicht so gehabt hätte, aber ich fühle das ganz stark, was du erzählst. Und das bringt mich zu dieser Überlegung, also ich hatte jetzt im letzten Jahr so eine Art Epiphany oder so, also so, habe was verstanden, was ich über viele Jahre nicht verstanden habe. Und ich habe, habe ganz großes Thema mit Angst, Ängste. Und ich habe Flugangst und ich habe Verlustangst und ich habe Angst vor, also hypochondrische Ängste. Und je mehr ich, ich bewege mich ja auch, so wie du auch, im öffentlichen auch Bereich und je mehr ich mich in Räume begebe mit weißen Menschen und ganz oft mir Menschen so Feedback geben, boah, du bist aber so mutig und du bist so stark und so. Und das sind natürlich Anteile in mir und ganz oft kompensiere ich die dann aber im Privaten oder allein mit Angst, mit ganz viel Ängsten. Und das liegt bestimmt auch an dieser Zeit, die momentan einfach auch eine sehr angstmachende Zeit ist. Aber was ich auch begriffen habe im letzten Jahr ist, dass die Angst quasi noch eine andere Funktion hat, und zwar hält die meine Wut klein. Also die sitzt auf meiner Wut. Und was ich nämlich nie gemacht habe, und das hast du jetzt auch so ein bisschen schon auch beschrieben, ist, meine Wut rauszulassen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich überhaupt Wut habe.
Ja.
Ich habe ganz lange gedacht, also bis tatsächlich im letzten Jahr, da war ich also 38 Jahre, gedacht, ich bin ein emotionaler Mensch und so weiter, aber ich bin eher ängstlich. Mhm. Und ich bin eher auch immer, in meiner Arbeit bin ich ja auch immer ganz sehr freundlich und nahbar und, ne, und möchte Menschen motivieren und arbeite viel mit Humor und so. Und aber ich habe, und das, als ich letztes Jahr so unter diese Decke von Angst geguckt habe, quasi, da drunter brodelt ein Kessel mit riesiger Kessel voll Wut, der sich 38 Jahre angestaut hat. und der auch überhaupt nicht verwunderlich ist, dass der da ist. Mhm. Aber ich glaube, durch die weibliche Sozialisierung einerseits, durch das Aufwachsen als Schwarzer, ich sag jetzt mal mehrgewichtiger Körper in einem weißen Raum, wo es sowieso immer heißt, mach dich kleiner, mach dich stiller, ne? Wut war sowas, das kann ich mir nicht erlauben. Mhm. Ja. Wut, so. Ja. Und deswegen würde ich gerne nochmal über Wut sprechen, weil ich finde es ein so empowerndes und so gutes Gefühl, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt, ich werde in diesem Jahr 40, meine Wut darf jetzt raus. Yeah. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Nein, aber sie darf raus. Yeah. Also allein das ist wunderbar. Deswegen, Wut. Wie ist es mit Wut? Glücklich über, dass meine Wut jetzt irgendwie raus das darf so oder gut. da ist.
Und, wow, das klingt echt kraftvoll. Ja, ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen. Ich hatte ganz, ganz lange unglaubliche Angst vor meiner Wut. Mhm. Also ich habe in meinem eigenen Körperarbeitsprozess hatte ich wirklich Momente, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt hier noch loslasse, ne, also diesen Muskel noch loslasse, dann weiß ich nicht, dann zerberste ich oder ich explodiere oder ich gehe raus und richte irgendwie, ich weiß nicht was an. Ja, es war unglaublich viel Angst da. Und tatsächlich ist es nicht so. Also Wut, das hat schon damit auch zu tun, wie Wut in unserer Gesellschaft gelabelt ist. Ne? Als nicht erwünscht und auch als negative Emotion. Es gibt die schönen Emotionen, wie eben Freude und glücklich sein und so. Und dann einfach Wut als negative Emotion neben der Angst. Mhm. So. Und für mich, wie ich schon gesagt habe, ist Wut... Also ich meine, was anderes kannst du denn werden als wütend, wenn eine Person dir deine Menschlichkeit abspricht? Ja. Was anderes? Und wiederholt und wiederholt. Oder Grenzen überschreitet. Und dann nehme ich das ganze Spektrum von, wie unsere Eltern mit uns umgehen, über sexistische Gewalt und rassistische Gewalt, die alle zusammengreifen. Und permanent komme ich an den Punkt, wo ich eigentlich merke, nee, das stimmt nicht. Weil wir haben ich meine, wir haben ja einen Kern, wir wissen doch, dass wir Menschen sind und dass wir wertvoll sind. Ja. Und wir kommen immer wieder an den Punkt und das provoziert Wut. Und gleichzeitig kriegen wir aber eben vermittelt, dass Wut nicht sein darf oder es wird uns auch gesagt, wie man mit Wut umgehen muss. Ja. Und es gibt Kontexte, wo es tatsächlich wahrscheinlich einfach safer war, nicht wütend zu werden, weil auf die Wut eine weitere Sanktion gefolgt wäre. So.
Auf jeden Fall. Also meine Wut von schwarzen Menschen ist ja auch tatsächlich etwas, was schwarze Menschen auch schon umgebracht hat. Also, also meinen schwarzen Söhnen.
Ja.
Zu sagen, also die müssen einen Umgang mit ihrer Wut finden im öffentlichen Raum, der einerseits irgendwie für sie nicht so autoaggressiv ist und gleichzeitig aber auch sie am Leben erhält. Also, so.
Ja. Das ist auch, ich habe den Text geschrieben, Angry We Rise.
Okay.
Angry We Rise, schwarze Wut, in dem Buch Black German Diaspora. Genaue Zitation weiß ich jetzt nicht. Da geht es genau darum, dieses Verhältnis von schwarzen Körpern und Wut und welche Gefahren da drin liegen, aber auch welche Chancen.
Ja.
Und auf einer körperlichen Ebene, ich glaube, viele von uns kennen das Zittern, ne? Also Zittern nach krassen Situationen. Ja. Und das ist einmal eine ganz angemessene Reaktion, die so evolutionär ja noch so uralt ist. Ne? Mhm. Es passiert ein Angriff, wir haben verschiedene evolutionär verankerte Reaktionen, flüchten, kämpfen oder freeze. Und oft sind mindestens zwei von diesen drei Dingen stehen uns nicht zur Verfügung.
So, genau.
So. Und was aber passiert in der Situation, wenn zum Beispiel das N-Wort gesagt wird oder auch andere, also können ja viel softere Geschichten sein, ne? Dass diese Reaktion anspringt von Moment, hier stimmt was nicht, es ist Gefahr, meine Menschenwürde wird mir abgesprochen. Und diese Energie steht aber zur Verfügung, weil die wird bereitgestellt über diese ganzen Hormone und diese ganzen krassen Energien im Körper. Und die werden dann abgespeichert im Körper. Und deshalb kann ich so gut was anfangen, was du sagst, mit diesem Kessel voll Wut, weil das... Ich würde das tatsächlich jetzt als ein Energiereservoir für dich sehen.
Genau,
aus dem du schöpfen kannst, wo du das, und wenn ich jetzt du sage, sage ich nicht du, sondern auch alle da draußen und auch mich, wo wir diese Energie in Kreation bringen, was du auf vielen Ebenen machst. Du kreierst deinen Podcast. Mhm. In Klarheit bringen, was du auf so vielen Ebenen machst. Du hast so klare Messages. Ja. In Konzepte, in alles, was mit Kreation zu tun hat. Und bei Klarheit auch Klarheit von, ich bin da und niemand hat das Recht.
Ja.
Ja? Also auch absolut. Grenzen aufzubauen. Und das ist aber, das ist ein Prozess, der dauert eine Weile. Ne? Also der dauert und hat viel mit. Und auf einer körperlichen Ebene, ich bin gerade aktuell in einer WhatsApp-Gruppe mit Habit Okpa Mikael, die so Possibility-Trainings macht. Und da checken wir dreimal die Woche zum Thema Wut ein.
Oh.
Und auf einer körperlichen Ebene, es macht Sinn, wenn ich merke, zittern, ne, nach einer Situation, einfach tief in einem safen Space zu suchen, Toilette, keine Ahnung, mich die Füße auf dem Boden zu spüren und zu atmen und dieses Zittern loszulassen. Also wir kennen das sogar, es gibt irgendwie so eine Vogelsorte, wenn die attackiert wird, dann legt die sich nachher hin und zittert. Die zittern da so ein paar Minuten lang.
Okay.
Und dann ist gut. Und dann fliegen die weiter. Mhm. Also es ist ein ganz natürlicher Akt, die Energie, die im Körper bereitgestellt wird, für Schutz, Flucht oder Kampf oder Freeze, deren einen Weg zu geben, rauszugehen.
Ja.
So. Und das kann auch körperlich trainiert werden, ja, sich damit zu verbinden. Das ist ganz gut zugänglich. Und das finde ich halt cool, weil...
Total.
Den Körper und den Atem habe ich halt immer dabei, weißt du?
Ja.
Mit dem kann ich immer arbeiten.
Ja, ich habe an einer Stelle auch nochmal aufgehorcht, als du gesagt hattest, du hattest Angst vor deiner Wut. Und tatsächlich, ich arbeite ja mit Stefanie Kaff, die auch in einem zweiten Podcast Gästin war.
Mhm.
Und haben wir quasi so eine Übung gemacht, wo ich mit meiner Wut und mit meiner Angst gesprochen habe.
Ah ja.
Und da kam eben auch raus, das war eine ganz powervolle Übung, und da kam raus, dass tatsächlich die Wut oder die Angst, Wut Angst hat, dass die Wut zu groß ist.
Ja.
Also, dass wenn ich sie rauslasse, weil die sich so angestaut hat, dass es dann keine Kontrolle mehr gibt.
Ja.
Ne? Dass ich dann irgendwie Amok laufe oder dass ich dann zerstörerisch werde dadurch.
Ja, genau.
Andere zerstören, mich zerstöre. Mhm. Und in diesem Gespräch kam aber auch raus, dass dem nicht so ist.
Mhm.
So, dass ich der. Und das, was du genannt hast, diese Form der Wut Raum zu geben, das merke ich jetzt auch. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, wenn man 40 wird, also dass ich 40 werde. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nochmal ungefähr die Hälfte meines Lebens. No more bullshit.
Ja.
Das ist so ein ganz starkes Gefühl, wo ich denke, da muss meine Wut hin. Bestimmte Sachen, dafür werde ich mich nicht mehr entschuldigen.
Mhm.
Ich werde nicht mehr mich für meinen Körper entschuldigen. Ich werde nicht mehr, also ich habe zum Beispiel, dass ich überhaupt, mache ich eine Diät. Ich werde mich nie wieder shrinken.
Mhm.
Ich werde nie wieder so bestimmte Sachen in meinem Kontext irgendwie akzeptieren, wenn irgendwie, weiß ich nicht, im Kontext Schule, wenn irgendwo rassistische Sachen im Privaten, in meiner Familie fallen, nicht mehr. Ich werde den Raum verlassen, ich werde was sagen, ich werde das rauslassen da und dann. Das sind so kleine, einfach so Grenzen setzen, Nein sagen, Stopp sagen oder auch Ja sagen und mich nicht mehr für mich zu entschuldigen. Und das ist, glaube ich, so gerade der Prozess, in dem ich in diesem Jahr bin. Und das dockt so an das an, was du gesagt hast, finde ich.
Mhm.
Ganz stark.
Ja, also einfach jede Gelegenheit im Grunde, ich glaube, es beginnt damit, wieder die Verbindung herzustellen, von wieder zu spüren, in wie vielen Situationen eigentlich so kleine Dosen Wut auch auftauchen.
Ja, ja, so
also damit können wir anfangen, ne? Muss ja nicht so, so kleine, nee, das passt mir nicht. Nein. Und dann, wie du auch gesagt hast, auch mit dem Ja, und dann noch viel klarer Ja sagen zu können, zu Menschen, zu Orten, zu Dingen, die mir gut tun. So.
Ja.
Ja. Oh, das klingt toll, ich freue mich. 2020, Tupoka wird wütend.
2020. Yay!
Ja. Ja. Und es hat aber auch, also bei mir hatte es auch viel mit dem Selbstbild zu tun. Weißt du, ich will mich nicht als wütende Person sehen, ich will nicht so gesehen werden. Ich habe Angst, dass ich hässlich werde dadurch. Ich habe Angst dadurch, dass ich nicht gemocht werde.
Ja.
Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Klarheit, die aus Wut kommt, ist einfach so eine schöne Sache. Und viele Leute können da auch einfach viel mehr mit anfangen.
Total. Und dieses, also das kenne ich total. Und aber das ist auch eine Sache, von der ich mich verabschieden will. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ich muss gar nicht, dass mich alle mögen. Ich brauche das gar nicht. No, genau. Weil, also es, ne, auch so, ich habe viel zu wenig diesen Blick dahin gerichtet, möchte ich eigentlich von der Person gemocht werden? Mag ich die Person? Ist mir das wichtig?
Ja.
Das sind so Fragen, die ich jetzt eher stelle.
Das sind voll gute Fragen.
Sondern, ne, und ich meine, klar, in diesem Kontext, in dem wir arbeiten, möchte ich natürlich irgendwie mit Menschen Verbindung eingehen und ich will jetzt nicht irgendwie wütend reinpoltern und so, überhaupt nicht. Und ich möchte Menschen auch mitnehmen und ich möchte auch aus einem liebevollen Ich arbeiten. Aber das hat auch, gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich werde mich nicht mehr shrinken. Also das ist einfach so, oder shrinken, das. Kleiner machen, kleiner. Mhm. Und dazu gehört auch zu sagen, nee, heute nicht. Und ohne Entschuldigung. Also ich glaube, wir als Frau, weiblich sozialisierten Menschen, entschuldigen uns auch viel zu oft.
Ja.
Und auch das, einfach das Nein stehen zu lassen, das Ja stehen zu lassen.
Voll.
Voll gut. Sag mal, du hast, also wir sind leider schon bald am Ende. Sehr schade. Aber wir haben ja auf eine Art auch schon über Kraftquellen jetzt ganz viel gesprochen. Du wolltest mir gerne oder uns gerne, allen, die zuhören, noch eine Übung zeigen oder von einer Übung sprechen, die man so in den Alltag vielleicht integrieren kann. Weil ich merke, ich scheitere immer daran, dass ich jetzt so, ich möchte jetzt meditieren und dann möchte ich Yoga machen und dann möchte ich irgendwie das noch. Ne? Und dann merke ich, ich habe keine Zeit für Yoga und beim Yoga denke ich daran, was ich jetzt noch einkaufen muss. Und beim Meditieren irgendwie, ne, gehe ich den Plan für morgen durch und dann fühle ich mich schlecht, dass ich nicht gut für mich gesorgt habe und so weiter.
Yeah.
Und du hattest erzählt von so einer ganz kleinen, aber ganz effektiven
Methode. Ja, genau. Also da geht es ja einfach darum, diesen große Vorstellung von Self-Care bedeutet, diese Riesenroutine, die irgendwie so und so lang dauert und dann mache ich das und das. Also was ja so extrem hürdevoll ist. Also es sind ja
voll der Druck.
Voll der Druck, ne, den wir uns machen irgendwie, runterzubrechen und ein Tool mitzugeben, um einfach das ich immer und überall machen kann. Ja? Und im Grunde besteht das aus so ein Einchecken in den Körper und hat auch eine Komponente von Grounding. Und es besteht aus 3 Atemzügen, die können wir jetzt gemeinsam machen. Und ich werde da sozusagen durchführen. Also nimm einen tiefen Atemzug. Und der erste Atemzug bedeutet, ich bin da. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Mit dem zweiten Atemzug nimm das Gewicht deines Körpers da wahr, wo du gerade sitzt oder stehst. Einfach nur das. Und mit dem dritten Atemzug, beim Ausatmen, stell dir vor, dass von diesem Punkt aus, wo du Kontakt mit dem Körper hast, Wurzeln in den Boden wachsen. Dass du dich im Boden verankerst. Und das ist es auch schon. Was wir da verknüpfen, ist erstmal die Atmung, und das ist ja schon ein super Tool, um im Moment anzukommen. Wir verknüpfen die Atmung mit einer ganz konkreten physischen Empfindung, also zum Beispiel Gewicht des Körpers auf einer Oberfläche, ob das jetzt Sitzknochen sind oder die Fußsohlen oder wie auch immer. Und mit dem dritten Atemzug verbinden wir das mit einer Intention oder mit einem Bild. Und das, ich meine, das kannst du überall machen.
Ja.
Und ich weiß auch aus meiner eigenen Praxis und der Arbeit mit Klientinnen, das ist auch Übungssache. Also wenn mir jetzt erstmal so das Bild fehlt von Wurzeln, oh nein, was mache ich? Ich meine, wie sehen die aus? In welche Richtung wachsen die?
Oder so. So
ich kann auch erstmal nur die Intention haben, das reicht. Und dann über die, oder wenn ich jetzt bei was zuerst, wie jetzt, ich bin da oder spüren oder durch die Praxis wird es ganz einfach werden, das nebenbei in jeder Situation machen zu können, um so kurz einzuchecken.
So. Schön. Und sich wieder bei sich selbst anzumelden auf eine Art.
Ja, genau. So, hallo Körper, hier bin ich, schön, dass du da bist. Mhm. Ich spüre dich und ich nehme wahr, dass ich in dem Moment safe bin. Ich bin hier gut verankert.
Schön.
Ja.
Wow, danke. Ja. Ich danke dir. Vielleicht ist es obsolet, weil du hast uns ja jetzt schon gerade deine Botschaft eigentlich mitgegeben, aber vielleicht möchtest du noch was verbalisieren als Abschlussfrage.
Ja.
Einen Wunsch oder einen Gedanken, wenn du an die Schwestern denkst, die zuhören, in diesem Podcast lauschen.
Ja. Ich habe tatsächlich, ich möchte einen Gedanken teilen, was ich selber gerade sozusagen übe und trainiere, wenn ich im Kontext von Empowerment und Self-Care denke, bin ich gerade an den Basic Needs dran. Und dass ich sage, Basic Needs sind Schlafen, Essen, Zärtlichkeit, Liebe, Intimität. Ein Basic Need ist auch Berührung. Sauerstoff ist ein Basic Need. Das funktioniert irgendwie scheinbar von alleine, aber es braucht Übung, um andere Atemmuster zu lernen. Da bin ich gerade dran, weil ich mir, wenn mir klar wurde, bei allem, was ich machen möchte, ob es Empowerment-Prozesse weiterführen, mich Rassismus entgegenstellen, kämpfen, alles, ich brauche, dass ich in einer guten Verfassung bin körperlich. Also ganz, ganz simpel. Ja? Und das ist gerade sehr powerful und ich wünsche das und möchte das allen mitgeben. Fangt bei den Basic Needs an und der Atmung und das sind unsere Energiequellen, die die Basis für alles sind.
Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Klingt basic, ist finde ich gar nicht basic, gerade atmen. Also wie oft halte ich die Luft an?
Ja.
Und deswegen nochmal vielen Dank für diese Erinnerung und diese Kraft, die du, ja, die du uns da nochmal mitgegeben hast. Vielen, 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 vielen Dank.
Danke für die Einladung,
dass du da warst.
Danke.
Danke für dieses tolle Gespräch, dass ich ohne Probleme noch viel länger fortsetzen könnte. Vielleicht wiederholen wir das mal.
Ja, wir können eine Special Edition zum Thema Wut machen.
Ja, genau. Dann kommt mal ein Live-Podcast oder so zum Thema Wut. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar auch über unsere Verbindung. Und auch für 2020 habe ich auf jeden Fall vor, in einen Empowerment-Workshop von dir zu kommen.
Oh yeah!
Auf jeden Fall. Das ist ganz oben auf meiner Liste. Und ja, wenn ihr Pascal anschreiben möchtet oder kontaktieren möchtet, ihr findet sie auf Instagram.
Genau, unter Hashtag TheLovingGaze.
Genau, ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und ansonsten könnt ihr wie immer natürlich auch mich kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt wie immer Fragen, Anregungen, Gedanken, teilt den Podcast. Vielen, vielen Dank. An dich, Pascal.
Danke.
Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Tu Podcast.
Tu Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.